Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und natürlich auch besonders die jetzt gerade über Livestream direkt zugeschaltet sind. Guten Abend. Wir fahren heute Abend mit der Apostelgeschichte weiter. Den ersten Teil haben wir vor einiger Zeit in Dübendorf behandelt. Auf dem Skript sind wir durchgegangen durch das Thema zur Stellung innerhalb der Bibelbücher, dann der Autor, die Abfassungszeit. Wir haben uns mit charakteristischen Ausdrücken und Besonderheiten beschäftigt und immer noch unter diesem Abschnitt kommen wir heute zu dem Untertitel Der Fluss aus dem Tempelberg und die Apostelgeschichte. Dazu möchte ich zu Beginn nochmals den Schlüsselvers der Apostelgeschichte vorlesen. Das ist Kapitel 1, Vers 8, wo der Jesus als der Auferstandene auf dem Ölberg sagt: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben gesehen, die Apostelgeschichte ist das Buch des Zeugnisses. Es beschreibt exakt die ersten drei Jahrzehnte der Weltmission von 32 bis 62 nach Christus. Wir haben letztes Mal gesehen, die Apostelgeschichte ist so konstruiert, dass es am Schluss einen offenen Schluss gibt. Paulus wartet zwei Jahre in Rom auf den Prozess vor Nero, aber das Prozessereignis wird gar nicht erzählt. Und zwar, um zu zeigen, diese ersten drei Jahrzehnte der Weltmission sind damit nicht abgeschlossen. Es geht weiter. Was nachher herausgekommen ist, das wissen wir von anderswoher. Aber die Apostelgeschichte als Buch, als inspiriertes Buch, ist abgeschlossen, aber eben ein offenes Ende. Und das führt uns zu diesem Zusammenhang mit Hesekiel 47. Da haben wir eine Vision des dritten Tempels im tausendjährigen Reich. Und ich lese gleich die ersten Verse aus Kapitel 47. Und er führte mich zurück zur Tür des Hauses, des Tempelhauses. Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durchs Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor, den Weg zum nach Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Und als der Mann nach Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und er ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Nun, der Tempel im Alten Testament, ob das der erste, der zweite oder der zukünftige dritte Tempel ist, haben als symbolische Bedeutung die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Tempel nach 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nun, die Apostelgeschichte beschreibt, wie am Pfingsttag die Gemeinde, eben dieses Haus Gottes, entstanden ist, Kapitel 2. Und da wurde der Heilige Geist ausgegossen auf die Gläubigen, die da zusammen waren in Jerusalem. Nun, was bedeutet dieses lebendige Wasser, das da aus dem Tempelberg fließt in Hesekiel 47? Der Herr Jesus hatte das erklärt in Johannes 7, als er im Tempel war. Nicht so lange vor Apostelgeschichte 2. In Johannes 7, 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt Johannes: Dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also hier wird erklärt, das lebendige Wasser bedeutet der Heilige Geist. Und ich muss vielleicht noch erklären, lebendiges Wasser ist ein ganz normaler Ausdruck im Hebräischen. Auch heute noch, Mayim Chayim, das bedeutet frisches Quellwasser. Ich glaube, im Deutschen ist es ungewöhnlich, wenn man von lebendigem Wasser spricht. Auf Hebräisch ist es völlig normal, das ist frisches Quellwasser. Hesekiel 47 beschreibt, wie aus dem Tempel heraus eine Quelle entspringen wird und diese Quelle von lebendigem Wasser, die weist hin auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nun haben wir gesehen in Kapitel 47, wir haben verschiedene Phasen. Zuerst sieht Hesekiel rieselndes Wasser. Hesekiel 47, 2. Und das können wir nun als Parallele sehen zu dieser kleinen Gruppe von 120 Gläubigen, die in Jerusalem versammelt waren am Pfingsttag und den Heiligen Geist empfingen. Aber Hesekiel geht 1000 Ellen weiter, das sind exakt 520 Meter, und da reicht das Wasser bereits an die Knöchel. Am Pfingsttag sehen wir diese Entwicklung. Es kommen 3000 zum Glauben und sie empfangen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, 41, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag hinzugetan bei 3000 Seelen. Eben davor hat Petrus ihnen die Gabe des Heiligen Geistes angekündigt. Vers 38. Da haben wir also eine weitere Phase. Aber in Hesekiel haben wir gefunden eine dritte Phase. 1000 Ellen geht der Prophet weiter und dann hat er Wasser bis an die Knie. Nun, in der Apostelgeschichte, die nächste große Phase ist die Bekehrung der Samaritaner. In Apostelgeschichte 8, 12 bis 17. Samaritaner sind ein Mischvolk zwischen einem Überbleibsel von Israeliten, der 10 Stämme, die nicht nach Assyrien deportiert wurden im Jahr 722 vor Christus. Und dann wurden viele Menschen aus anderen Völkern von den Assyrern deportiert in das einstige Nordreich Israels. Und die haben sich miteinander vermischt und daraus ist das Volk der Samaritaner entstanden. Und nun, die bekehren sich in Apostelgeschichte 8 und schließlich bekommen die auch den Heiligen Geist. Da haben wir diese neue Phase, Wasser bis an die Knie. Aber eine vierte Phase in Hesekiel 47, 4, Wasser bis an die Hüften. Und das geht parallel mit Apostelgeschichte 10, wo Petrus ausdrücklich gesandt wird in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius, um dort zu predigen. Und während der Predigt fällt der Heilige Geist auf diese Heiden. Apostelgeschichte 10, 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und dann werden sie auch getauft. Das sind nun Menschen, die wirklich gar keine Verwandtschaft haben mit Israel. Wirkliche Heiden, also Verwandtschaft nicht in diesem Sinne, dass eben israelitisches Blut in ihnen fließt. Und im Gegensatz zu den Samaritanern. Und da bekommen jetzt auch, also auch die Heiden den Heiligen Geist. Das entspricht Wasser bis an die Hüften. Und dann geht es in der Apostelgeschichte noch einige Zeit, bis dann in Kapitel 13 der Heilige Geist Paulus zusammen mit Barnabas beruft zur ersten Missionsreise. Und wir sehen in den weiteren Versen, wo der Apostel hinkommt, bekehren sich Menschen und sie erhalten den Heiligen Geist. Das ist die Phase 5, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen ist. Und dieser Fluss aus dem Tempelberg geht weiter, dann in der Apostelgeschichte 13, 14, 15 bis Kapitel 28. Aber wir haben gesehen, das ist ein offener Schluss. Das will uns sagen, dieser Strom aus dem Tempel, der geht weiter. Und zwar ist es wichtig, in Hesekiel 47 sieht man noch, es wird zu einem Fluss, dessen einer, wovon ein Arm in das Tote Meer fließt und der andere ins Mittelmeer. Und von dem Toten Meer wird in den weiteren Versen in Hesekiel 47 berichtet, dass dadurch das Tote Meer lebendig wird. Heute ist es ja wirklich tot, wie der Name auf Deutsch sagt. Und zwar, weil ein Salzgehalt von 33% vorliegt. Kochsalz, NaCl, dann aber auch Bromsalz und so weiter. Verschiedene Salze. Kein Fisch kann darin leben. Aber Hesekiel 47 sagt uns klar, der Fluss wird das Tote Meer beleben und es wird in Ein Gedi, in dieser wunderbaren Oase am Toten Meer, wird es Fischer geben, die dort ihre Netze dann auch ausbreiten. Was bedeutet das Tote Meer? Das Meer stellt sehr oft in der Schrift, zum Beispiel Jesaja 17, am Schluss die Völkermassen dar. Die Völkermassen, die nach Epheser 2 tot in Sünden und Vergehungen sind. Also so illustriert das Tote Meer eben diese Welt ohne Christus. Und dann kommt dieser Strom und das Gesetz des Todes wird durchbrochen. Wie es heißt, in ganz analog zu Römer 8, Vers 2, wo es heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So wird das durchbrochen. Und Hesekiel 47 zeigt, ein Auftrag der Gemeinde ist ein horizontaler Auftrag. Das Evangelium geht aus zu den Menschen dieser Welt, tot in Sünden und Vergehungen, und sie werden durch Buße und Umkehr lebendig gemacht und empfangen so den Heiligen Geist. Auf der anderen Seite beschreibt Hesekiel 40 bis 48 den zukünftigen Tempel auch mit dem Altar, wo der Rauch der Opfer aufsteigt zu Gott. Das ist der Aspekt des Dienstes für Gott, des priesterlichen Dienstes für Gott. Also senkrecht hinauf und eben horizontal, das ist der evangelistische Aspekt. Beides sind grundlegende Aufgaben der Gemeinde. Man könnte das mit 1. Petrus 2 so umschreiben: Die Anbetung Gottes ist das heilige Priestertum, das Petrus dort erwähnt, und der Aspekt des Flusses aus dem Tempelberg entspricht dem königlichen Priestertum. In 1. Petrus 2, das darin besteht, dass ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und das wird so eindrücklich in der Apostelgeschichte vorgestellt, in diesen eben 5 Stadien. Und wir stehen heute immer noch in der Fortsetzung dieser ersten 3 Jahrzehnte des Flusses, beschrieben in der Apostelgeschichte. Nun möchte ich noch weitergehen auf dem Skript. Der nächste Punkt ist überschrieben mit typologisch wichtige Abschnitte. Ganz kurz eine Erklärung, was heißt Typologie? Das ist die Lehre von Bildern. Im Alten Testament haben wir ganz viele Erzählungen, Geschichten und auch Dinge, die einen bildlichen Sinn haben und auf Jesus Christus hinweisen. Aber das gibt es nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Und zwar, wenn wir aufschlagen, Apostelgeschichte 13, auf der ersten Missionsreise von Paulus, ganz am Anfang finden wir ein wichtiges Grundprinzip illustriert. Ich lese die Verse 4 bis 12. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Und von dannen segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geist, blickt unverwandt auf ihn und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Hier sehen wir illustriert, was Römer 9 bis 11 uns vorstellt, lehrmäßig. Und zwar wird dort gezeigt, dass Israel als Nation, darum, weil die Masse den Herrn Jesus als Messias damals nicht erkannte und sogar ablehnte, für eine Zeit auf die Wartebank gesetzt ist. Und dieses Warten auf der Wartebank ist aber, sagt Römer 9 bis 11, die große Chance für die heidnischen Völker. Israel ist für eine Zeit zum Teil verblendet worden. Aber Römer 11 macht dann klar, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, also eine bestimmte Zahl, die nur Gott weiß, die zum Glauben kommen wird bis zur Entrückung der Gemeinde, dann wird eine Erweckung geschehen in Israel und diese Blindheit wird Gott wegnehmen. Und Israel wird als Israel eine wunderbare Zukunft haben als das irdische Volk Gottes. Und hier sehen wir, wie dieser Jude den Heiden, Sergius Paulus, hindern will, das Evangelium anzunehmen. Und dieses Problem finden wir in der Apostelgeschichte wiederholt beschrieben, wie gerade Juden, die das Evangelium nicht annehmen wollten, auch hinderlich sein wollten, dass Heiden dieses Evangelium annehmen. Und dann kommt als Gericht über diesen Juden, war Jesus, eine Blindheit. Aber nicht für immer, sondern Paulus sagt ihm, du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Nicht für immer. Eine beschränkte Blindheit, das entspricht Römer 11. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und auf der anderen Seite sehen wir, Sergius Paulus sieht klar geistlich. Er glaubt und staunt über die Lehre des Herrn. Und so ist es gegangen während den vergangenen fast 2000 Jahren. Es sind relativ wenig Juden im Laufe der Jahrhunderte zum Glauben gekommen an den Messias, Jesus. Aber Millionen von Nichtjuden auf allen fünf Kontinenten sind in den vergangenen 2000 Jahren durch echte Bekehrung und Sündenbekenntnis zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen als Messias Israels und aller Völker. Interessant ist, diese Blindheit wird in Jesaja 6 auch vorausgesagt, aber dort wird etwas Interessantes gesagt im Blick auf die Länge der Blindheit. Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes, übrigens in Johannes 12, 37 wird erläutert, 37 und folgende wird erläutert, dass Jesaja damals den Sohn Gottes gesehen hatte, seine Herrlichkeit gesehen hatte. Und dann sagt Gott, dass Blindheit kommen wird über Israel und der Prophet stellt die Frage, wie lange? Das steht in Vers 11, Jesaja 6, Vers 11. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes, und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden. Gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also hier wird gesagt, diese Verblendung Israels, die dauert so lange, wie das Land entvölkert wird. Und es werde immer mehr verlassen und entvölkert werden und ist noch ein Zehntel der Population im Land, dann wird die auch nochmals vermindert werden. Und so ist es geschehen in den Jahren des Krieges um 70 nach Christus und des zweiten Krieges der Römer gegen die Juden um 135 nach Christus. Da sind über 1 Million Juden geflohen in das Gebiet des heutigen Babylon, Irak. Und andere sind natürlich anderswo noch hingeflohen. Das Land hat sich ganz stark von Juden entvölkert und dieser Prozess ist weitergegangen durch die Jahrhunderte. Als später die Muslime gekommen sind im 7. Jahrhundert, kurz nach dem Tod von Mohammed aus der saudischen Halbinsel, da haben sie die Juden unterdrückt und geplagt und dadurch sind wieder viele geflohen und ausgewandert aus dem Land. Und das ging so in der Geschichte durch die Jahrhunderte weiter. Der tiefste Punkt war erreicht um ca. 1800. Damals gab es nur noch 5000 Juden im Land. Aber wichtig, obwohl das jüdische Volk weltweit unter alle fünf Kontinente zerstreut worden ist, hat es immer eine Population gegeben im Land. Also die Verbindung zum Land war nie abgerissen. Aber sie ging eben immer tiefer, bis dieser Tiefpunkt erreicht war, um 1800. Und dann in diesem selben 19. Jahrhundert am Schluss kommt die erste Einwanderungswelle, erste Aliyah. Und dann kommt die zweite, die dritte und so weiter. Und heute sind 3 Millionen aus aller Welt zurückgekehrt. Sie haben Kinder gekriegt im Land, darum gibt es heute 6 Millionen Juden wieder im Land Israel. Und die Wende in der Judenmission kam im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert haben sich plötzlich ganz viele Juden bekehrt. Man kann von einer eigentlichen Erweckung sprechen. Und auch Rabbiner sind zum Glauben gekommen. Und das hat sich fortgesetzt. Heute rechnen wir mit etwa 150.000 bekehrten Juden. Es gibt andere, die würden sagen 450.000 bis 500.000, aber die übertreiben wahrscheinlich. Leider. Aber ganz mit großer Zurückhaltung, 150.000, aber das hat es nie gegeben früher. Und nicht in Israel, da sind es vielleicht etwa 10.000 bis 15.000, aber weltweit gesehen sind es so viele. Und wirklich mit dem, dass die Entvölkerung des Landes aufgehört hat und das jüdische Volk wieder begonnen hat zurückzukehren, ist diese Wende in der Judenmission gekommen. Und natürlich, die große Erweckung, die wird noch kommen in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde. Wenn zuerst die 144.000 zum Glauben kommen und dann sogar ein Drittel der Bevölkerung im Land sich bekehren wird, nach Sacharja 13, Vers 8. Ja, das nur so als kleine Ergänzung zu diesem wichtigen Punkt der zeitweiligen Verblendung Israels und auf der anderen Seite eben die Nationen, die in großer Menge erkennen können, so wie Sergius Paulus. Dann ist Kapitel 27 ein ganz wichtiges typologisches Kapitel. Es beschreibt die Schiffsreise, diese spannende Schiffsreise von Paulus nach Rom mit Schiffbruch unterwegs. Das ist übrigens die detaillierteste Beschreibung aus der Antike einer Schiffsreise. Und Lukas verwendet ganz viele Fachausdrücke aus der Nautik, eben aus der Schifffahrtskunde. Also sensationell. Und man hat auch zeigen können, wie die Details, die er beschreibt, absolut und im Detail eben den Gegebenheiten des Mittelmeeres entspricht und den Besonderheiten der Schifffahrt auf dem Mittelmeer entspricht. Also alle Züge von exakter Geschichtsschreibung und nicht von Erfindung, wie die liberalen Theologen gerne möchten. Ja, und so endet das. Paulus kommt am Schluss nach Rom. Und in dieser Geschichte, in dieser Schiffsreise, sieht man die ganze Kirchengeschichte vorgebildet. Und zwar von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung und darüber hinaus. Das ist jetzt nicht das Thema von heute Abend, aber ich habe ja anderswo über die Schiffsreise nach Rom gesprochen, kann man auch im Internet wohl finden, wo eben diese Geschichte eingeteilt wird in 7 Abschnitte, die übrigens dann inhaltliche Parallelen aufweisen zu den 7 Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3, die ja ebenfalls die ganze Kirchengeschichte in 7 Epochen beschreiben. Ja, und jetzt ein paar, ich habe dieses komische Wort verwendet, dogmatisch wichtige Themen. Dogmatisch meint lehrmäßig wichtige Themen. Das Thema Taufe mit Heiligem Geist. Das ist so wichtig in der Apostelgeschichte. Es wird gleich in Kapitel 1, Vers 5 von dem Herrn Jesus erwähnt. Er sagt in Vers 4, sie sollen warten, die Jünger, auf die Verheißung des Vaters. Und dann sagt er, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Was ist das? Taufe mit Heiligem Geist. Wichtig ist es, alle 7 Stellen zu studieren. Ich habe sie hier aufgeführt. In den Evangelien am Anfang, Matthäus 3,11, Markus 1,8, Lukas 3,16. Da haben wir 3 Stellen, wo Johannes der Täufer erklärt, anlässlich seiner Taufe, er taufe mit Wasser, aber der nach ihm kommt, eben der Messias, der Herr Jesus, er wird mit Heiligem Geist taufen. Also 3-mal wird das parallel erzählt in den Evangelien. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 5, da sagt der Herr Jesus, das wird nun in Kürze stattfinden, in nicht mehr vielen Tagen. Und in der Apostelgeschichte wird dann 10 Tage später das Ereignis von Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes beschrieben, in Kapitel 2. Also irgendwie muss diese Taufe mit dem Heiligen Geist etwas zu tun haben mit Geistesausgießung. Aber wie gesagt, wenn Johannes der Täufer davon sprach, er wird euch mit Heiligem Geist taufen, es war schwierig zu wissen, was jetzt das genau beinhaltet, was das bedeutet. Und dann kommt in der Apostelgeschichte noch eine Stelle, Kapitel 11, Vers 16. Dort spricht Petrus rückblickend auf diese Verheißung des Herrn in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ich lese 11, Vers 16. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und das sagt Petrus in Verbindung mit diesem Erlebnis in dem Haus des Hauptmanns Cornelius, wo diese Heiden zum Glauben kamen während der Predigt und sofort den Heiligen Geist empfingen. Als das geschehen ist, habe er sich wieder erinnert an das Wort, das der Herr damals eben 10 Tage vor Pfingsten gesagt hatte. Also, das macht schon mal klar, also irgendwie muss diese Taufe mit dem Heiligen Geist etwas zu tun haben mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Aber es ist immer noch nicht so klar. Und dann die 7. Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Und da haben wir zusätzliche Informationen. Paulus spricht über den Leib Christi, der aus allen wahren Gläubigen besteht, die Glieder an diesem Leibe sind, verbunden mit dem Herrn Jesus. Und da sagt er in 1. Korinther 12, Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier haben wir den Zusatz, getauft mit Heiligem Geist zu einem Leib. Das hatten wir nirgends in den 6 früheren Stellen. Zu einem Leib getauft. Und hier noch eine sprachliche Ergänzung, Erklärung. Baptizo. Und auch die Wurzel Bapto bedeutet im Griechischen etwas in ein anderes Element hineinführen. Und darum kann dieses Wort auch bedeuten färben, weil man Stoff eintaucht in Farbe und wieder herausnimmt. Dieses Einführen in ein anderes Element wird eben als mit dem Wort taufen bezeichnet. Und auch eine Legierung machen, also dass man ein Metall mit einem anderen Metall verbindet, wird auch mit diesem Wort ausgedrückt. Und das Wort wird zum Beispiel auch verwendet für ein Schiff, das untergeht im Meer. Und auch da geschieht das, wenn man von einem Holzschiff ausgeht in der Antike, das eben in ein anderes Element eingeführt wird, das ist H2O, und untergeht. Das ist der Grundgedanke. Und daraus wird klar, dass jetzt eben hier steht, wir sind getauft zu einem Leib. Das heißt, in ein anderes Element, nämlich in den Leib Christi, hineingeführt sein und so ein Glied werden. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und da sieht man auch diese Lehre, dass es ein zweites Erlebnis gäbe nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist eine falsche Lehre. Denn Epheser 1 macht klar, dass der Grundsatz der ist, dass wenn jemand das Evangelium glaubt, dann wird er mit dem Heiligen Geist versiegelt. Epheser 1, Vers 13, auf welchen, auf Christus, auch ihr gehofft habt, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, dann Aorist, der dieses punktuelle Ereignis ausdrückt, zum Glauben gekommen seid, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und so bedeutet also die Taufe mit Heiligem Geist nicht irgendein mystisches zweites Erlebnis, sondern das, was bei der Bekehrung, beim Glauben an das Evangelium geschieht, dass man mit dem Heiligen Geist versiegelt wird und so eingeführt wird in den Leib Christi. Organisch hineingeführt in den Leib Christi, vereint mit allen Erlösten. Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem. Jetzt habe ich in Epheser 1 gelesen, der Heilige Geist wird gegeben, gerade im Moment der Bekehrung. Aber in der Apostelgeschichte haben wir da doch ein kleines Problem. Bei den Juden, so sieht man das auf dem Skript, am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 war das so, sie bekamen den Heiligen Geist erst nach der Taufe. Petrus sagt dort, an jeder von euch werde getauft. Also, wörtlich, Vers 38 in Kapitel 2. Petrus aber sprach zu ihnen, das erste, tut Buße. Das zweite, und an jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Drittens, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also zuerst Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes. Aber bei den Samaritern in Kapitel 8, 12 bis 17, dort war das so, die kamen zum Glauben, wurden getauft, bekamen nicht den Heiligen Geist. Erst als die beiden Apostel Petrus und Johannes kamen und die Hände aufgelegt hatten, bekamen sie den Heiligen Geist. Und das dritte Beispiel bei den Heiden, bei den Römern im Haus von Cornelius, da war es so, die bekamen den Heiligen Geist unmittelbar während des Hörens der Predigt, die sie geglaubt haben, also vor der Taufe und völlig ohne Handauflegung. Drei Beispiele und sie sind in jedem Fall anders. Und jetzt könnte einer denken, ja, ich kann wählen, was mir am besten passt. Aber so geht das nicht. Es ist nämlich so, dass die Apostelgeschichte, der Name im Deutschen sagt es ja schon, ein Geschichtsbuch ist. Und wir müssen ein Geschichtsbuch unterscheiden von einem Lehrbuch. Im Alten Testament sind zum Beispiel die Bücher 2. Mose, 3. Mose und auch 5. Mose ausgesprochene Lehrbücher, auch die Sprüche von Salomo und den weiteren Autoren im Buch der Sprüche. Das ist ein Lehrbuch. Aber weiter gibt es Bücher, die sind grundsätzlich prophetische Bücher, wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die 12 kleinen Propheten. Aber zum Beispiel 1. Mose, das ist ein typisches Geschichtsbuch. Das erzählt die Ereignisse. Und nun, der Unterschied zwischen einem Geschichtsbuch und einem Lehrbuch ist der, ein Geschichtsbuch beschreibt, wie Gott gehandelt hat. Und es beschreibt auch besondere Fälle, wenn Gott ausnahmsweise anders gehandelt hat. Aber die Lehrbücher zeigen den Grundsatz, das, was eben normal gilt. Und nun, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch und das zeigt uns drei ganz verschiedene Fälle, wie Gott gehandelt hat. Aber der Epheserbrief ist ein Lehrbuch und zeigt uns grundsätzlich, wie Gottes Gedanke ist, Glaube an das Evangelium und dann Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Jetzt Frage, warum diese drei unterschiedlichen Fälle? Eigentlich ganz einfach, wenn man sich überlegt, in Apostelgeschichte 2, da waren es Juden. In Apostelgeschichte 8, Samariter. Und in Apostelgeschichte 10, richtige Heiden. Also irgendwie hat es damit wohl etwas zu tun. Welche hatten es am einfachsten? Die Heiden. Die gar keine Ansprüche erheben konnten. Nicht wahr? Die Juden hatten den Anspruch, wir sind das irdische Volk Gottes und wenn jemand mit Gott in Verbindung kommen will, dann soll er Proselyt werden. Eine Taufe auf sich nehmen und zum Judentum übertreten. Das wird bis heute praktiziert. Die Samaritaner, die sind auch überzeugt, dass sie die Richtigen sind. Sogar noch ein bisschen mehr als die Juden. Ich habe das also wirklich live erlebt. Der Bruder des Hohenpriesters auf dem Gerizim, der hat sich wirklich klar gemacht, die Samaritaner, das sind die richtigen Israeliten. Und die machen es auch richtig. Das ist bis zum heutigen Tag so, dieser Stolz ist da. Aber die Heiden, die konnten keinen Anspruch machen. Und die hatten es am einfachsten. Und die mit dem problematischen Anspruch, die Samaritaner, die haben nämlich sogar die Bibel gefälscht, um zu behaupten, dass sie richtig sind. Der Anbetungsort ist nicht in Jerusalem, sondern auf dem Gerizim. Die haben bei den 10 Geboten in der samaritanischen Torarolle noch ein Gebot eingefügt, das sagt, man soll Gott anbeten auf dem Berg Gerizim. Ja, und die hatten es am schwierigsten. Hätte Gott den Samaritanern sofort den Heiligen Geist gegeben, als sie zum Glauben gekommen waren, hätte das sofort die erste Gemeindespaltung der Geschichte gegeben, der Kirchengeschichte gegeben. Und zwar hätten die gesagt, wir sind Samaritaner und das sind Juden, mit denen haben wir nichts zu tun, so wie auch früher nicht. Aber das war eine Art Demütigung, menschlich gesehen. Da kommen zwei Juden, Johannes und Petrus, die legen diesen Samaritanern die Hände auf und Handauflegung, das wissen die Samaritaner auch vom Opferdienst her, das bedeutet Identifikation. Wenn der Sünder dem unschuldigen Opfertier die Hände aufdrückt, dann überträgt er bildlich seine Schuld auf das unschuldige Tier und es muss dann sterben. Identifikation. Und diese Samaritaner haben diese Identifikation mit den Juden akzeptiert. Wir gehören zusammen. Und dann hat Gott mit dem Heiligen Geist bestätigt. Und warum hatten die Juden es schwieriger als die Heiden? Ja, weil dort der Anspruch war, das ist schön, wenn Heiden glauben, an den einen wahren Gott der Bibel glauben, aber sie sollten eigentlich zuerst Juden werden und sich beschneiden lassen, eine Proselytentaufe auf sich nehmen. Und das war Gottes Plan nicht. Die Gemeinde ist etwas ganz Neues. Und es ist nicht jüdisch und es ist nicht heidnisch, sondern es ist das himmlische Volk Gottes, das Gott von Ewigkeit her geplant hat. So erklärt das Epheser 3. Und darum sollten die Heiden ja nicht ins Judentum eintreten. Und um den Juden das klarzumachen, mussten sie erleben, dass für Juden zuerst verlangt wurde, dass sie sich taufen lassen. Und die Heiden, die mussten das nicht. Und dann war für sie eben dieser Schritt viel einfacher, die Heiden zu akzeptieren. So sehen wir also am Anfang der Apostelgeschichte, diese drei Beispiele waren spezielle Handlungsweisen Gottes, um grundsätzlich die Dinge zu klären. Aber das Allgemeingültige ist Epheser 1, 13, 14, dass wenn einer sich bekehrt und das Evangelium wirklich im Glauben aufnimmt, dann antwortet Gott mit der Gabe des Heiligen Geistes und damit wird man auch in den Leib Christi hineingeführt. Die Taufe bei den Juden war natürlich noch etwas ganz Besonderes. Es wird im rabbinischen Judentum gelehrt, wenn ein Jude glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann sei das sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Aber dann hat man immer noch Hoffnung für die Person. Und es gibt auch eine ganz spezielle Organisation in Israel von orthodoxen Juden, die versuchen, solche wieder zurückzuholen. Die sind total gut organisiert und die gehen auch gegen messianische Juden vor, wenn es irgendwie möglich ist. Und diese Organisation kann man zu Hilfe rufen, wenn einer in der Familie es plötzlich glaubt, Jesus sei der Messias. Dann kommen die und helfen die. Aber das rabbinische Judentum lehrt, wenn man sich taufen lässt, christlich taufen lässt, dann hat man eine Sünde begangen, die nie mehr vergeben werden kann. Also der gleiche Ausdruck wird benutzt, wie wenn der Herr Jesus in Matthäus 12 zu den Pharisäern spricht über die Lästerung des Geistes. Ja? Und was etwas ganz anderes ist, aber das ist nicht unser Thema jetzt. Und ich will damit nur sagen, die Taufe auf sich zu nehmen als Jude, das hat wirklich etwas zu bedeuten. Und in Apostelgeschichte 2, als sich diese 3000 taufen ließen, dann war das der Beweis, dass die sich echt bekehrt haben. Dass die kein Theater gemacht haben. Und das hat Gott dann bestätigt. Ja, und dann ein weiteres dogmatisches Thema, Führung durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1 sehen wir, wie eine ganz wichtige Entscheidung getroffen wurde, indem man das Los warf. Judas war gestorben. Und die Zahl der 12 Apostel sollte wieder ergänzt werden, damit sie entspricht den 12 Stämmen Israels, für die die Apostel einen besonderen Auftrag hatten, die 12. Im Kontrast zu Paulus später, der einen speziellen Auftrag hatte für die nichtjüdischen Völker, für die Nicht-Israeliten. Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 23, und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, der Justus zubenannt war, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben Lose über sie, und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Und dann kommt Pfingsten. Das ist das letzte Mal in der Bibel, dass der Wille Gottes erkannt wurde durch ein Los. Das haben wir sonst noch an anderen Orten im Alten Testament. Man denke nur an die Verteilung vieler Stämme in Israel. Da hat Josua in Shiloh bei der Stiftshütte das Los benutzt, um das Land diesen sieben Stämmen, die so bequem waren in der Eroberung, das Land klar zuzuteilen. Da wurde das Los benutzt. Auch am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, das schreibt 3. Mose 16 vor, muss von den zwei Böcken, die von den hohen Priester gestellt werden, durchs Los ausgewählt werden, welcher Bock wird geschlachtet und welcher Bock muss als Sündenbock in die Wüste gejagt werden. Durch das Los. Hier der letzte Fall. Warum? Weil ab Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist kam, um in jedem Gläubigen zu wohnen. Das war etwas völlig Neues. Das kannte Israel nicht. Man kannte die Erfahrung, dass ein Prophet den Heiligen Geist bekam, er konnte dann wieder weggehen, wie man das bei Hesekiel sieht. Und dann kommt der Heilige Geist wieder in ihn und es konnte auch sein, wie bei David, der betet im Zusammenhang mit seiner schweren Sünde, nimm deinen Geist nicht von mir. Er hatte Angst, dass Gott nun den Heiligen Geist von ihm wieder wegnehmen würde. Aber es war nicht normal, dass Gläubige im Alten Testament den Heiligen Geist bekamen. Und jetzt alle. Und in Römer 8 lesen wir, wie Gott führt. Römer 8, Vers 16. Vers 14 und dann 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Vers 16. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist wirkt also in den Herzen der Gläubigen und gibt ihnen das innere Zeugnis, die innere Überzeugung, dass sie Kinder Gottes sind. Und das Normale ist, dass er sie führt, leitet. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das ist ein Präsens. Und im Griechischen hat das Präsens besonders durative Bedeutung. Also im Sinn von immer wieder, fortdauernd leitet. Nicht nur an gewissen Punkten. Das ist das Normale. Und so hat die ganze Führung, wie Gott Gläubige führt, völlig gewechselt mit Pfingsten. Nicht mehr eben durch solche äußeren Zeichen, wie Israel sie erleben konnte, sondern der Heilige Geist wohnt im Gläubigen und gibt innerlich Gewissheit und Überzeugung. Und dann ein ganz wichtiges Lehrthema, Gesetz und Gnade. Das wird in Apostelgeschichte 15 ganz besonders zum Thema gemacht. Und zwar heißt es dort, das war nach der ersten Missionsreise von Paulus, Vers 1, und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Also, da kommen Leute und lehren falsch. Die Nichtjuden, die Heiden, müssen durch Beschneidung zum Judentum übertreten, um überhaupt gerettet werden zu können. Diese falsche Lehre hat 5 Auswirkungen. Wir haben bereits gelesen, es gab Zwiespalt, viel Wortwechsel, also zu viel Diskussion. Kommunikation ist ja schon gut, aber es gibt eben ein Problem, wenn zu viel Wortwechsel entsteht. Und dann auch Streit. In Vers 2 haben wir von einer Streitfrage gelesen. Und in Vers 24 wird gesagt, dass diese Irrlehre Beunruhigung und Verstörung ausgelöst hat. 5 Auswirkungen der falschen Lehre. Dann traten in Jerusalem die Apostel zusammen und die Ältesten dort und sie haben diese Lehrfrage geklärt. Und zwar so, dass sie schließlich sagen konnten in Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Und diese gute Lehre wird dann verkündigt und in diesem Kapitel erfahren wir, wie es 5 Auswirkungen gibt der gesunden Lehre. Freude und Trost in Vers 31, Ermunterung, Stärkung, Vers 32 und Frieden, Vers 33. Die Lösung ist also diese, ich lese ab, was ich da geschrieben habe im Skript, die Heiden müssen nicht zum Judentum übertreten und sollen sich nicht unter das Gesetz vom Sinai, das ist 2. Mose 19 und folgende mit all den Geboten, unter dieses Gesetz, das als Bund mit Israel geschlossen wurde. Da sollen sie sich nicht darunter stellen. Jedoch müssen sie die Schöpfungsordnung und die Gebote des Bundes mit Noah beobachten. Nicht wahr? Die Schöpfungsordnung, 1. Mose 1 bis 2, da geht es darum, es gibt nur einen einzigen Schöpfergott. Und darum durften sie keine Götzenopfer essen. Und es wird auch gesagt, enthaltet euch vor Hurerei, denn das wäre ein Bruch mit der Reinheit der Ehe, die der Schöpfer in 1. Mose 2, 1 und 2 eingesetzt hat. Da geht es also um den Bund mit Adam, der für die ganze Weltgeschichte gilt. Und dann die Gebote von dem Bund mit Noah in 1. Mose 9. Dort wird gesagt, das ist ein ewiger Bund mit allen Lebewesen. und so lange wie die Erde besteht. Und darum gilt dieser Bund auch im Neuen Testament noch. Und in diesem Bund wird zum Beispiel gesagt, man darf Fleisch essen. Man muss also nicht Vegetarier sein, wie das war, von Gott vorgesehen, 1. Mose 1 bis 9. Ja? Gott hat neu den Fleischgenuss eingeführt, aber hat gesagt, mit einer Einschränkung, das Blut beim Schlachten, das abfließt, das darf man nicht mehr zurückholen als Nahrungsmittel. Darum keine Blutwurst, eben kein Blutgenuss. Auch keine Blutsoße, die man von dem bereits abgeflossenen Blut zurückholt. Das wird erklärt, das gilt, aber die Nichtjuden stehen nicht unter dem Gesetz vom Sinai und darum auch kein Sabbatgebot. Denn das Sabbatgebot hat Gott nur Israel gegeben. Das war das Zeichen des Bundes mit Israel. 2. Mose 31 am Schluss. Und dann habe ich noch weitergeschrieben, die Gemeinde als Leib Christi, umfassend gläubige Juden und gläubige Heiden, ist weder jüdisch noch heidnisch, sondern ein Geheimnis. Beschlossen vor Erschaffung der Welt, aber erst seit dem Kommen des Heiligen Geistes völlig geoffenbart. Das erklärt uns Epheser 3, 4 bis 6 und 8 bis 11. Und dann haben wir ein weiteres wichtiges Lehrthema, das Sprachenreden, das in der Apostelgeschichte dreimal vorkommt. Apostelgeschichte 2 an Pfingsten, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48, als die Heiden zum Glauben kommen und den Heiligen Geist empfangen, und in Apostelgeschichte 19, wo Paulus Johannes Jünger trifft, die dann Christen werden und vom alttestamentlichen Boden übergehen auf neutestamentlichen Boden. Insgesamt haben wir 6 Stellen über Sprachenreden in der Bibel, aber 3 in der Apostelgeschichte. Eine im Alten Testament, Jesaja 28, 11 bis 12, dort kündigt Gott prophetisch an, er werde einmal zum Volk Israel sprechen, durch andere Sprachen, um sie damit ganz speziell aufzurütteln. Aber auch dann werden sie nicht hören. Und dann im Neuen Testament, Markus 16, Vers 17, der Auferstandene kündigt an, die Zeichen, die folgen werden, denen, die durch die Apostel glauben. Und da sagt er, sie werden in neuen Sprachen reden. Und dann haben wir die erste Erfüllung, Apostelgeschichte 2. Das Kommen des Heiligen Geistes. Und da wird in Sprachen gesprochen. Und da ist es wichtig, immer die erste Stelle muss man ganz besonders untersuchen in der Bibel, wenn irgendein Thema zum ersten Mal behandelt wird. Immer an der ersten Stelle finden wir die ganz grundlegenden Belehrungen. Und zwar ist es so, die Jünger haben in Sprachen gesprochen und die Auslandjuden, die aus allen möglichen Ländern nach Jerusalem gekommen waren, die haben diese Sprachen verstanden und waren auch überrascht, dass die die richtige Aussprache hatten. Denn sie sagen, wie hören wir sie in unseren Dialekten sprechen? Also, es waren wirkliche Sprachen, die beherrscht wurden und auch der Akzent war korrekt. Ja, wenn ich heute einen höre, Zungen reden und ich höre, das ist ein Deutscher. Ja, den Akzent hört man raus, ja? Dann ist das natürlich nicht das Gleiche. Und zweitens, wenn ich einen höre heute in Zungen reden und ich sage ihm, kannst du die Syrer jetzt auf Arabisch ansprechen? Nein. Wieso kannst du das nicht? Das haben die gekonnt. Und die Menschen haben das verstanden und die waren ganz beeindruckt. Das kannst du nicht, ja, dann hast du eben nicht das Gleiche. Da hast du etwas anderes, aber sicher nicht das biblische Sprachenreden. Da musst du fremde Sprachen, die wirklich entstehen, perfekt beherrschen mit dem richtigen Akzent. Und die Leute müssen dich verstehen. Und sonst hast du etwas anderes. Was es ist, das ist ein anderes Thema. Aber es ist nicht das biblische Sprachenreden. Und dann sehen wir Apostelgeschichte 10, 44, 48, die Nationen nehmen das Evangelium an und bekommen den Heiligen Geist. Und dort bestätigt Gott das Neue durch dieses Zeichen der Sprachen. Und Apostelgeschichte 19, dort haben wir Johannes Jünger, die noch auf dem Glaubensstand des Alten Testamentes ruhten. Und Paulus führt sie rüber und erklärt ihnen, was in der Zwischenzeit alles geschehen ist. Und sie nehmen das volle Evangelium an und dann bekommen sie erst den Heiligen Geist. Und auch da finden wir das Sprachenreden in dem Zusammenhang als ein Zeichen von einem Neuanfang. Also dieses Zeichen war speziell gegeben, um diesen völligen Neuanfang des Christentums zu bestätigen, als von Gott gegeben. Und man muss ja denken, Epheser 3 sagt, die Gemeinde war ein Geheimnis im Alten Testament. Und das war natürlich für Juden ein Problem. Wie kommt ihr plötzlich mit ganz neuen Lehren? Da haben wir keinen Hinweis im Alten Testament darauf, dass Gott Juden und Heiden jetzt so zusammenführt und die Heiden müssen keine Juden werden. Ja, dann waren diese Zeichen und Wunder ganz wesentlich, um zu zeigen, das ist nicht eine menschliche Sache, das ist Gottes Sache. Das war natürlich nicht der einzige Beweis, aber die Zeichen und Wunder waren darum so wichtig. Und das Sprachenreden, warum so wichtig in der Apostelgeschichte? Weil es hier darum geht, dass jetzt die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausgehen soll. Nochmals der Schlüsselvers, den wir am Anfang gelesen haben, 1 Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also hier wird klar gemacht, jetzt spricht Gott nicht mehr nur zu einem Volk in einer Sprache, Hebräisch, sondern jetzt spricht Gott zu allen Völkern in allen möglichen Sprachen. Und das ist das, was geschehen ist in den vergangenen 2000 Jahren. Aber dieses Sprachenreden wird ausdrücklich in 1. Korinther 14 bezeichnet als ein Zeichen. Und ein Zeichen ist eben nicht das Gleiche wie die Sache selbst. Oder da vorne gibt es über dem Eingang so ein grünes Zeichen, das zeigt, wo der Notausgang ist. Aber es ist wichtig, man muss dann nicht durch dieses Zeichen hinausgehen, sonst kommt das nicht gut, sondern das Zeichen weist hin auf etwas anderes, nämlich auf die Türöffnung unten. Ja, das Zeichen weist auf das Eigentliche hin. Und so war das Sprachenreden nicht das Eigentliche, sondern der Hinweis, dass Gott jetzt die Mission durchführt der ganzen Welt in allen möglichen Sprachen. Und so ist es gekommen. Und wenn man denkt, die Bibel ist heute übersetzt in weit mehr als 3000 Sprachen. Und welche Übersetzer haben die Bibel übersetzt, weil sie Sprachen reden konnten? Nichts davon. Mühsam die Sprache analysieren und eine Grammatik schreiben und dann eine Schrift auf die Beine stellen, die passend ist für die betreffende Sprache und dann mühsam das Neue Testament und das Alte Testament übersetzen. So geht es. Ja, Gott hätte es gekonnt. Er hätte uns die Gabe geben können, da könnte man ganz gemütlich in der Schweiz das perfekt bereitstellen und dann nach Afrika schicken und man ist verschont von allen Krankheiten. Auch die Kinder bekommen keine Malaria und so weiter. Wäre praktisch, aber Gott hat nicht diesen Weg gewählt, denn das war nur ein Zeichen. Aber ein ganz wichtiges Zeichen, um eben klar zu machen, worum es geht. Gottes Wort in allen Sprachen. Und da haben wir auch eine Basis, um alle Sprachen auch zu lieben. Und eben auch alle Menschen zu lieben, aus allen möglichen Kulturen. Denn sie sind gemeint und sie sind gewollt und ihnen gilt die frohe Botschaft. Dann noch ein paar Streiflichter zum Schluss aus Archäologie und Geschichte. Wie schon letztes Mal gesagt, die Geschichtsforschung und die Archäologie konnte die Apostelgeschichte in unzähligen kleinen und kleinsten Details als überwältigend präzisen Bericht bestätigen. Und nun ein paar in der Geschichte bekannte Personen, die in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Unter den Hohenpriestern wird erwähnt der Hohepriester Kaiaphas, dann der Hohepriester Annas und der Hohepriester Ananias, Sohn des Nedebäus. Alles Hohepriester, die wir auch außerbiblisch aus der Geschichtsüberlieferung kennen. Dann verschiedene Könige. Herodes Antipas wird erwähnt in Kapitel 4. Dann Herodes Agrippa, der Erste. Das ist der, der in Kapitel 12 vorkommt. Das war der Vater von Bernice und von Drusilla. Und auch von Agrippa dem Zweiten. Das wäre der nächste König. Herodes Agrippa, das ist der Agrippa, vor dem Paulus diese wunderbare Rede gehalten hat, dieses Zeugnis abgelegt hat in Apostelgeschichte 26. Und dann verschiedene Prokuratoren, die auch aus der Geschichte bekannt sind. Pontius Pilatus, der in Kapitel 4 nochmals erwähnt wird. Dann Felix, der Landpfleger Felix. Und Porcius Festus. Dann werden Kaiser erwähnt, der Kaiser Claudius in Kapitel 18, der die Juden aus Rom ausgewiesen hatte. So kam Aquila nach Korinth und lernte Paulus kennen, zusammen mit Priscilla. Und der Kaiser Nero, es steht zwar nicht Nero, aber der Kaiser in Kapitel 25, 11, auf den sich Paulus beruft, als oberster Richter, das war zu dem Zeitpunkt Nero. Dann Prokonsule, wir haben gelesen von Sergius Paulus, der zum Glauben gekommen ist. Dann wird Gallion erwähnt in Kapitel 18. Und da ist es interessant, von Gallion hat man eine Inschrift entdeckt in Delphi. Und die ist ganz wichtig, weil man die datieren kann auf Juni 51 bis Juni 52. Und das ist ganz wichtig, um zu bestätigen, dass der Korinth-Aufenthalt von Paulus in Apostelgeschichte 18 eben in die Zeit von 50 bis 52 nach Christus hineinfällt. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Geschichte, außerbiblischer Geschichte und biblischer Geschichte. Dann unter den Rabbinern wird speziell erwähnt Gamaliel in Kapitel 5 mit seinem weisen Rat im Sanhedrin. Und das ist einer der ganz großen Talmud-Gelehrten, die im Talmud auch vorkommen. Und dort übrigens mit einem Spruch, der ganz direkte Ähnlichkeiten hat mit dem, was Gamaliel in Apostelgeschichte rät, damals, als es um die Verurteilung von den Aposteln ging. Dann weltgeschichtliche Ereignisse. Es wird erwähnt, diese Hungersnot im Römischen Reich in Kapitel 11, 28, und die ist auch außerbiblisch bekannt. Die begann in Israel 47, 48, dann wanderte sie nach Griechenland 48, 49 und dann kam sie nach Italien 50, 51. Und schon erwähnt, die Ausweisung der Juden aus Rom durch Kaiser Claudius, auch das ist außerbiblisch belegt, was da in 18, Vers 2 erwähnt wird. Dann ganz kurz zur Struktur noch des Buches. Die Einteilung der Apostelgeschichte kann man ganz einfach machen, entsprechend dem Apostel der Beschneidung, Petrus, und dem Apostel der Vorhaut, Paulus. In Galater 2 treffen sich die beiden, sie geben einander die Hand und es wird gesagt, dass Petrus eben der Apostel der Juden ist, der Beschneidung, und Paulus ganz speziell der Nichtjuden, der Vorhaut. Und nun ist es so, Apostelgeschichte 1 bis 12 ist so beschrieben, dass der Dienst von Petrus im Mittelpunkt steht. Und die Kapitel 13 bis 28, da steht Paulus im Mittelpunkt der Beschreibung. Dann gibt es eine Einteilung gemäß dem Missionsbefehl im Schlüsselvers 1, Vers 8. Das waren ja vier Punkte: Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Und so kann man die Apostelgeschichte einteilen. Zuerst die Kapitel, wo das Evangelium verkündigt wird in Jerusalem, Und dann in Kapitel 8 kommt das Evangelium nach Judäa. Und später in Kapitel 8 kommt das Evangelium nach Samaria. Und dann haben wir im Weiteren das Evangelium auf dem Weg bis ans Ende der Erde. Und das wird dann illustriert durch die Bekehrung von drei Noah-Söhnen. Zuerst ein Sohn von Ham, der Äthiopier, ein Sohn von Sem, Saulus von Tarsus, und ein Sohn von Japhet, der Hauptmann Cornelius. Und dann wird beschrieben die Entstehung der Gemeinde unter den Nationen in Antiochien. Bekehrte Heiden kommen zum Glauben, und das wird die Ausgangsgemeinde für die Heidenmission von Paulus. Und dann haben wir im Folgenden die vier Missionsreisen des Apostels Paulus. Dann gibt es auch noch eine Einteilung nach dem Wachstumsrefrain. Es gibt ein Refrain in der Apostelgeschichte, der immer wieder vorkommt und beschreibt, wie das Wort und die Gemeinde wächst. Und dieser Refrain wurde von Lukas immer eingesetzt am Schluss eines Teils. Im ersten Teil haben wir das Christentum und die jüdische Hoffnung auf das Reich des Messias. Und das wird dann abgeschlossen in 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Und dann kommt ein neues Thema. Die Anbetung und das Zeugnis im Christentum. Und dieser Teil wird dann abgeschlossen in Kapitel 9, 31. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Und dann kommt ein neues Thema. Es geht um die Heiligkeit im Christentum. Und das wird dann abgeschlossen durch 12, 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und dann kommt viertens die Lehre des Heils, der Rettung im Christentum. Da kommt dann die Besprechung in Jerusalem, nicht wahr? Und dann endet das 16, Vers 5. Die Versammlungen oder die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. Und dann kommt ein neues Thema, das Christentum in der Welt des Heidentums. Da ist dann auch Paulus auf dem Areopag, Paulus in Korinth und so weiter. Aber das wird dann abgeschlossen, 19, Vers 20. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Und dann der sechste Teil, das Christentum und die Verteidigung des Evangeliums. Da haben wir dann auch zum Beispiel diese wichtige Rede von Paulus vor Agrippa. Und das ganze Buch endet, er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. So besteht das Buch aus sechs Teilen. Ich habe hier verwiesen auf das wunderbare Buch von David Gooding, True to the Faith. A fresh approach to the Acts of the Apostles. Und darin zeigt er, wie diese sechs Teile, die sind immer zweigeteilt. Und zwar so, dass die Abschnitte sich darin spiegeln. In jedem Abschnitt wieder. Also ein wunderbarer Aufbau, der in sich schon zeigt, wie dieses Buch vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und dann zum Schluss, das kann man für sich selber noch anschauen, habe ich eine absolute Chronologie zusammengestellt der Ereignisse ab Himmelfahrt und Pfingsten. Im Jahr 32 nach Christus, dann die Steinigung von Stephanus, ein Jahr später, 33 nach Christus und so weiter. Dann wollen wir an dieser Stelle schließen.